Als erstes ist für mich immer eine Reflexion und da gehört die Stille für mich dazu. Das heißt, was will ich denn? Ohne was will ich? Wo stehe ich? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Kann man keine Selbstführung starten.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Zu viel Stress, Selbstzweifel und das Gefühl, nicht ganz das eigene Leben zu leben? Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin Chefredakteurin von Woman Balance und spreche in dieser Folge mit der Wiener Business Coachin Nicole Hobiger-Klimes darüber, wie wir authentisch das Beste aus uns herausholen können und wie uns die Kraft der Stille dabei helfen kann. Ganz genau. Und wie immer sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast-Gespräch mit einer ganz wunderbaren Coachin und Speakerin, deren Texte, die sie für unser Woman Balance Magazin verfasst hat, mich selbst an vielen Stellen ziemlich wachgerüttelt und bereichert haben. Und ich bin mir sicher, es wird mir in der folgenden Stunde nicht anders gehen. Sie ist eine Art achtsamer Tausendsasser, Business- und Leadership-Coach, Unternehmerin, Impulsgeberin, Kolumnistin, systemischer Coach, Mutter, Autorin, Female Empowerment-Botschafterin und Expertin für Meditation und Achtsamkeit. Ganz herzlich willkommen, liebe Nicole Hobiger-Klimes.
Vielen Dank, so hat mich noch niemand genannt. Danke.
Passt aber, oder, der achtsame Tausendsasser, weil ja, du eben irgendwie beides bist. Du machst so viel und dein Ziel ist aber immer, das achtsam zu tun, oder?
Richtig.
Und deshalb bist du auch heute bei uns. Nicole, das erste Mal persönlich getroffen haben wir uns im Herbst letzten Jahres bei der Taufe unseres Schwesternmagazins Elevate. Du erinnerst dich?
Ja.
Und irgendwie war, glaube ich, schon an diesem Abend klar, wir werden gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Du hast dann einen großartigen Bericht für Woman Balance geschrieben über deine Begegnung mit Nipun Mehta. Er war der Berater von US-Präsident Barack Obama und schafft Bewusstsein für bedingungsloses Geben, für Giftivism, wie man so schön sagt, auf Neuenglisch. Und wir kommen darauf heute hoffentlich noch zu sprechen. Ich habe so viele Themen, die mir da unter den Fingern brennen, wenn ich dich hier habe. Mal schauen, was wir in der Zeit schaffen. Und du hast erst im April bei unserem Event Kunst der Balance eine wirklich sehr beeindruckende Keynote gehalten über die Kraft der Stille, die auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Ich finde ja allein der Titel Stille lügt nicht ist grenzgenial. Vielleicht magst du uns ganz kurz die Quintessenz daraus zusammenfassen.
Gerne. Wir sind ja da jetzt gerade mitten in Wien, in eurer Zentrale, aber stellen wir uns mal einen See vor. Wir sitzen vor diesem See und um diesen See herum sind Bäume, Pflanzen. Und es ist ein bisschen Wind und der legt sich und das Wasser wird ganz still, dann beginnt sich die Umgebung in der Oberfläche zu spiegeln. Es wird ganz klar. Und das ist die Stille. Der See, das Spiegelbild, kann nicht lügen. Und die Stille, wenn wir nach innen gehen, die kann nicht lügen. Die zeigt das, was ist. Deswegen sage ich natürlich auch dazu, Stille kann sich wie 2 Wochen Urlaub anfühlen. Es gibt halt leider keine Garantie dafür, weil sie zeigt, das, was da ist, deswegen ist sie auch so bereichernd, kann auch sehr viel Kraft spenden, aber sie kann auch ein Thema aufzeichnen, wo der Tausendsasser die nächsten Schritte zu setzen hat.
Ich finde das Bild wunderschön. Und das heißt, mit der Stille finden wir eigentlich zu uns selbst oder zu unserem wahren Selbst, oder?
Genau, also mir ist es so gegangen. Meine erste stille Erfahrung war 2010 in einem buddhistischen Tempel in Thailand. Und ich habe mich da beworben, dass ich da eben wohnen kann, einmal so für eine Woche. Und dann gab es die erste Meditation und das war stille Meditation. Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich bin eingetaucht und es war, und ich bin rausgekommen und gesagt, das war ein Treffen mit mir selbst. Und seitdem mache ich das täglich, ja, es ist viele Jahre her, 14 Jahre her, aber das ist eigentlich so der Knackpunkt in meinem Leben, wo es aufgegangen ist, wo ich gemerkt habe, okay, das bin ich, da gibt es eine unendliche Größe, da gibt es eine unendliche Vielfalt im Inneren, da gibt es eigentlich eine Klarheit, wo es auf dem Außen oft so unklar ausschaut. Mhm. Also in mir gibt es alles. Und das ist die Stille.
Darf ich da ganz kurz nachhaken, weil das heißt, du meditierst täglich, um in die Stille zu kommen. Aber ist es nicht sehr ungewöhnlich, dass man schon beim ersten Mal so eine Erfahrung hat? Weil erfahrungsgemäß ist es doch so, dass man sich mit dem Meditieren am Anfang irrsinnig schwer tut und eigentlich nicht einmal 5 Minuten ruhig sitzen kann.
Ich finde das jetzt gerade super, dass du das ansprichst, weil viele probieren das in einer Phase, wo es ihnen ja gerade nicht so gut geht. Mhm. So. Jetzt hat man da vielleicht besonders viel Stress. Dann setzt man sich hin, was passiert? Puh, den Stress hörst du dann. Ja? Und der Körper spricht ja in der Stille mit uns. Das heißt, du spürst den Stress am Körper und hörst ihn. Ich war davor schon über 2 Monate auf Reisen mit meinem Mann. Das heißt, wir haben eine entspannte Zeit gehabt. Das war das ideale Setting. Es war nicht beabsichtigt, ist mir auch im Nachhinein klar geworden, dass das wahrscheinlich der Grund war, wieso es so eingeschlagen hat quasi. Also es gibt schon immer wieder Menschen, die auch bei den ersten Malen eine gute Erfahrung haben. Die meisten brauchen ein bisschen Zeit, ein bisschen Übung. Und deswegen bin ich also die Botschafterin der Stille, damit wir nicht am Anfang schon aufgeben.
Mhm. Weil was hört man da am Anfang, was vielleicht nicht so angenehm sein kann? Weil ich kann mir vorstellen, fast alle haben Stress. Wir haben heute eingangs schon ein bisschen darüber gesprochen. Ja, es ist auch gerade eine Zeit irgendwie, in der gefühlt, du hast das glaube ich eh schon gesagt, sogar wo alles immer lauter wird, immer schneller wird. Also da zur Ruhe zu finden, ist ja eine Schwierigkeit. Und dass das gelingt, auf Anhieb eher selten eben. Wie geht's den meisten damit am Anfang? Was hören die da auf einmal oder können hören, was vielleicht gar nicht so angenehm ist?
Es sind 2 Dinge, wenn man sie die bewusst macht, dann fällt es einem leichter. Das erste ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel hinsetze und sage, ich mache eine formelle stille Meditation auf einem Sitzkissen, ganz klassisch, dann setze ich mich hin, der Körper wird ruhig, so. Für den Körper ist das ungewohnt. Das heißt, der schüttet einmal Adrenalin aus und denkt sich, ist da wer in meinem Rücken? Ich schließe ja die Augen. Kann mir da was am Kopf fallen? Wird es da jetzt gleich klingeln? Darf ich das? Verpasse ich dann eh keinen Termin? Das heißt, da kommt einmal körperlich eine Unruhe, ein bisschen Adrenalin kommt da hoch. Und nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Minuten, würde ich sagen, senkt sich das. Ja, ist bei jedem verschieden. Dann kommt das, wo die meisten sagen, okay, das ist nichts für mich. Wenn wir so in die Achtsamkeit gehen, dass wir hören, was wir eigentlich den ganzen Tag denken. Weil wir natürlich, da hören wir beim Autofahren einen Podcast oder beim Zugfahren. Das heißt, wir sind ja gefordert. Aber jetzt lenken wir nach innen. Das heißt, die Stimmen sind ja da. Da sagt vielleicht eine Stimme die To-Do-Liste. Die andere Stimme sagt, oh, du bist heute aber zu langsam unterwegs, du musst angasen. Oder können auch Glaubenssätze wach werden, können auch belanglose Dinge sein.
Ja, oder so Sachen wie, boah, eigentlich habe ich jetzt Hunger oder eigentlich weiß nicht, tut mir der Kopf weh.
Alles kann kommen. Ja. Und nach einer gewissen Zeit lässt das nach. Ja? Der Monkey Mind, dieses wirrlige, quirlige im Kopf wird dann ruhiger. Ja? Und deswegen sage ich oft, nehmen wir einen Partner zur Stille. Das heißt, irgendwas davor. Das kann eine Atemtechnik sein, auf was man sich konzentrieren muss, dass man irgendwie was tun kann, bevor man in die Stille geht. Ja? Ich sage immer, mit dem Tun ins Nichts tun.
Mhm. Deswegen machen ja auch viele Yoga zum Beispiel davor.
Richtig.
Ne?
Das ist dafür entwickelt worden. Also bei meinen Silence Retreats, das wird jetzt die Zuhörenden wahrscheinlich schockieren, aber bei meinen Silence Retreats seit 13 Jahren starte ich immer mit einer aktiven, lauten Meditation, also eine aktive Meditation in Bewegung mit lauter Musik.
Wie darf man sich das vorstellen? Ihr tanzt? Oder?
Genau, also ich starte meistens mit der Kundalini-Meditation. Das ist eine indische Meditation, entwickelt von Osho. Und da startest du mit 15 Minuten Schütteln. Ja, du schüttelst diesen inneren angestauten Felsbrocken, den schüttelst du auf. Dann bewegst du diese Energie und dann gehst du in ein Stehen, in ein Sitzen, in ein Liegen. Das heißt, von dem lauten Bewegten kommst du in die Stille. Und das mache ich deswegen zu Beginn. Erstens, weil mir da die Wissenschaft auch eine tolle Erkenntnis geliefert hat. Aber zweitens, weil ich ja nicht weiß, was die Leute am Vortag gemacht haben. Was hatten die für eine Arbeitswoche? Das heißt, wenn wir jetzt in die Stille gehen, die quäle ich ja. Somit lassen wir die Woche mal richtig los, wir schütteln das richtig auf, bewegen das raus und dann ist das Silence Retreat ganz einfach. Das ist wie eine Welle. Und es gibt da einige Untersuchungen dazu, dass man gesagt hat, wann ist denn Stille am angenehmsten? Natürlich, wenn man eine kurze Zeit vorher irgendwie einen Lärm fast gehabt hat, ja. Also, ich sage immer, das ist der Geburtstagsparty-Effekt von Kindern, ja. Also, wenn um 18 Uhr die Tür zugeht und diese 7 Kindergartenfreunde oder so von meinem Sohn zu Hause gehen und diese Ruhe einkehrt, da ist die Stille am genussvollsten, ja. Dieser Unterschied. Und deswegen leite ich das so ein.
Um jetzt bei diesem schönen Bild zu bleiben, das du uns da am Anfang gegeben hast, das wäre ein bisschen so, wenn man am Anfang Steine ins Wasser schmeißt, oder? Richtig. Da richtig die Wellen hochgehen und dann sich das alles senkt und senken lässt.
Genau.
Finde ich wahnsinnig spannend, auch dass du eben schon seit über 10 Jahren eben diese Silence Retreats machst und Stille so eben dein Thema ist. Du hast da schon das Reisen angesprochen, auch darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Was mir aber jetzt schon wirklich seit langem unter den Nägeln brennt, ich hatte ja schon einige Coaches bei mir, die Menschen und eben dabei unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, das Leben in Balance zu bringen. Und ich frage mich das wirklich schon lang und bei dir traue ich mich das jetzt fragen. Es gibt so viele Coaches ja auf diesen Gebieten. Jetzt ist die Nachfrage nach diesen Coaches wirklich so groß? Kann man davon gut leben? Wie sieht da dein Leben aus oder muss man sich da speziell positionieren? Ich frage mich das wirklich, weil ich gefühlt auch so viele Anfragen kriege von diversen Coaches, wenn man denkt, wo kommen die alle her? Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt mehr Coaches wie Klienten. Ja.
Also ich finde die Frage sehr berechtigt und auch sehr wichtig. Ja. Ich persönlich könnte von Coaching alleine nicht leben. Ja, also ich habe meine Coachings, ganz klar, meine Karriere-Coachings, Leadership-Coachings, ich habe die Retreats, ich habe natürlich auch den Mastermind für Selbstständige, ich habe ganz viele Puzzlesteine. Ja, natürlich gibt es ein übergeordnetes Thema, kann man sagen. Aber was man nicht unterschätzen darf, ja, wenn man sich einen Coach sucht, dann darf man schon mal genau hinschauen, was macht er alles nebenbei? Macht er das hauptberuflich? Bildet sich der wirklich fort? Weil Coach kannst du in einem Dreivierteljahr werden. Mhm. Ja, so mit einer Fortbildung nebenbei. Dann bist du aber noch nicht erfahren. Und es gibt immer mehr Coaches. Ja, also die Nachfrage ist schon sehr groß. Und ich habe ja meine Ausbildung gemacht bei Sabine Prohaska, ein Institut, das ich wirklich sehr schätze.
Das glaube ich jetzt nicht.
Ja, du auch?
Nein, aber ich glaube, wenn das die ist, die ich kenne, ja, dann habe ich mit ihr maturiert und bin mit ihr in die Schule gegangen. Eine Wisselburgerin.
Seminarkonsult.
Ja.
Ja, also ich schätze sie hoch. Also schau, die Welt ist so klein.
Ja, ihr Bruder ist der Ö3-Sportreporter.
Ja, genau.
Ja, wir sind alle aus Wisselburg. Nein, das ist jetzt wirklich
der
spannend.
Der war mit mir in der Ausbildung.
Ha, die Welt ist ein Dorf, oder?
Wir hatten schon von Anfang an ein Knistern. Ich finde das schön.
Ist wirklich spannend.
Und sie ist eine ganz ehrliche. Also wie ich mich beworben habe für die Ausbildung, da ins Gespräch gegangen bin, ich war natürlich noch sehr jung, und hat sie sofort gesagt, wenn du Coach werden willst und das beruflich machen willst, dann geht es nicht ohne LSB, also Lebens- und Sozialberater, und ohne Unternehmensberater. Das heißt, du brauchst ein Gewerbe, sonst geht das nicht. Und das haben mir die vielen anderen nicht gesagt. Ja, und sie hat mir das, bevor ich nur überwiesen gehabt habe, klar am Tisch gelegt. Das schätze ich. Und was sie noch gesagt hat, ist, von dem allein lebt fast niemand. Sie ist mega gut gebucht, aber sie hat auch ein Ausbildungsinstitut. Das heißt, selbst sie mit diesen vielen Kontakten zu den Konzernen, zu den Unternehmen, hat noch ein starkes Standbein dazu. Ja, also ich glaube, dass wir nicht alles glauben sollten, was wir im Internet sehen und finden, weil es ist ja Marketing, das ist die Fassade, das ist das schöne Bild, ja. Und ich wäre sehr vorsichtig, wenn mir jemand so ein, das ist das Thema, das braucht 8 Sitzungen. Ja, bei sowas bin ich sehr vorsichtig. Woher kann der das wissen, dass ich für das 8 Sitzungen brauche? Es gibt bei mir, und da werden mir jetzt, da wird es jetzt einen Nachgang regnen wahrscheinlich, aber es gibt viele Themen, die sind mit 60 Minuten erledigt.
Ah, spannend. Das heißt, ja. Das ist so eine Art, wie wir vorher schon gesprochen haben, eine Art Speed-Coaching.
Genau. Ja. Am liebsten mache ich natürlich die 90-Minuten-Einheit, aber es ist so eine Geschichte, wo ich sage, es kommt darauf an, wie reflektiert die Person ist, die kommt. Ja. Habt ihr sich schon lang mit dem Thema beschäftigt und fehlt jetzt nur noch dieser letzte Austausch? Ja? Gestern zum Beispiel war eine Dame, war eine Dame da, da ist wirklich drum gegangen, sie hat 4 Varianten, sie hat den Job gekündigt. Welche ist die richtige? Mhm. Und wenn ich sie vom Kopf in den Körper bringe, ja, ich habe eine Schreibübung mit ihr gemacht, mit Musik, habe sie in ein andere Setting gebracht. Und es war klar, sie hat diese 6-7 Minuten geschrieben und gesagt, das liegt auf der Hand.
Mhm. Weißt du? Also was ich aus dem jetzt mitnehme, von all diesen Coaches, da muss man Spreu vom Weizen trennen, ganz genau auf Ausbildungen schauen und dass fast niemand vom Coachen alleine leben kann, sondern dass es halt wirklich ein Unternehmen sein sollte. Ja. Jetzt frage mich aber gerade bei dir, weil du ja so ein Tausendsasser bist, ein Achtsamer, ja. Du hast ja auch ein Kind, wie alt? Einen Sohn, glaube ich, gell?
Genau, der ist jetzt 6 Jahre, Schulkind geworden.
Genau, bist verheiratet. Und wie schaffst du das da, Familie und Job gut unter den Hut zu bringen? Weil, und das muss ich jetzt schon auch erwähnen, du bist ja wirklich eine, die auch fast ständig unterwegs ist. Ja. Also ich möchte dann auf dein ganz großes Thema, das Reisen, eben noch kommen, weil es ja auch ein Reisen oft in die Stille war bei dir, das ganz stark dich geprägt hat, ja, finde ich unheimlich spannend. Selbst da frage ich mich wieder, wie kann man sich's leisten? Woher kommt da das Geld, ja, dass du dazu deine Träume verwirklichst? Mhm. Ich weiß, das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich möchte so ein bisschen dich als Person greifbar machen. Du hast eben einen Sohn, du bist verheiratet, du reist, du bist Coachin, du bist Unternehmerin. Wie geht dir das alles aus? Und die still bist dann auch.
Ja, die richtige Frage ist, wie schaffen wir das? Ich bin kein Ich. Ja, also ich bin natürlich ich, eine individuelle Person, aber ich bin in einer Familie eingebettet. Ja, das heißt, es ist nicht die Frage, wie schaffe ich das als Mutter? Ich bin ein Elternteil und ich habe einen Mann, der wirklich eine starke Führungsrolle hat, also der führt mehrere 100 Personen in 3 Bundesländern.
Der ist auch Coach, oder was?
Nein, der ist angestellt. Mhm. Bei einer großen Firma, die eben eine Bildungseinrichtung ist. Und er führt halt wirklich viele Personen. Also wir sind sehr unterschiedlich, selbstständig und angestellt. Er ist ein ganz ruhiger Typ. Und was klar ist, wir haben wirklich ein Miteinander, ein Verständnis von Miteinander. Bei uns gibt's das, wo wir sagen, ich push dich und ich lifte dich und du pusht mich und du liftest mich. Mhm. Ja? Und es ist wirklich so, wenn ihm so wie, wenn es halt mal stressig ist, ist er derjenige, der mich anschaut und sagt, das besprechen wir nach einer Yoga-Einheit. Du gehst mal Yoga machen, bitte. Mhm. Also wir pushen uns gegenseitig, dass wenn wir was besprechen, dass wir wirklich im Reinen sind, dass wir wirklich bei uns sind und das ist ein, auch jetzt zum Beispiel, ist ja mein Sohn.
Darf ich da ganz kurz nachfragen? Ja? Würdest du sagen, dass diese private sehr gute Basis, so wie das bei euch ist, ein wichtiges Kriterium für beruflichen Erfolg generell ist?
Also generell weiß ich es nicht. Wir sind beide aus Typen Harmoniemenschen. Mhm. Somit für uns würde das kräftezehrend sein. Ja, wir können nicht 2 Tage streiten, sowas geht nicht. Das wird kurz und hitzig und fertig. Ja, das ist eine Typsache. Ich bin mir sicher, dass es auch... Also ich kenne ja auch alleinerziehende Mütter, die das super schupfen, ja. Oder es gibt auch Personen, die sehr konfliktfreudig sind, die das auch gut schaffen. Bei uns treffen sich 2 Harmoniebären quasi. Und da braucht es eine gute Basis, damit wir wirklich gut funktionieren. Und wenn das nicht da ist, muss das sehr rasch angesprochen werden.
Mhm. Beziehungsweise, kann ich mir vorstellen, bei zwei Harmoniemenschen kann es dann auch oft schnell langweilig werden, oder?
Nein, mein Mann ist ein Abenteurer. diese Geschichte stellt sich nicht. Also langweilig wird es bei uns nie, obwohl wir auch bewusst beim Reisen einmal in die Langeweile gegangen sind. Wir haben uns auf eine Insel zurückgezogen. Aber vielleicht erzähle ich das später.
Nein, du kannst klein. Ja. Wir können auch wirklich klein mit der Reise einsteigen, weil bevor uns da die Zeit komplett davonläuft, ich finde, das Reisen gehört so zu dir.
Wir haben uns eine Insel ausgesucht, die heißt Ukulas.
Wann war das genau?
Das war letztes Jahr, 2023, von November bis Februar waren wir dort oder so.
Das heißt, ihr habt euch mehr oder weniger fast als 3 Monate Auszeit genommen.
Nein, die Auszeit war 7 Monate, ja, von Oktober bis Mai eigentlich. Aber auf dieser kleinen Insel, es war ganz in der Mitte der Reise, diese Insel ist 200 Meter breit und 1 Kilometer lang, also wirklich überschaubar. Und wir haben gesagt, wir gehen in die Langeweile. Wir
das schauen. Kind war mit, ne?
Ja, der war mit, natürlich. Mhm. Und wir haben gesagt, wir schauen einmal, was passiert, wenn wir einfach an einem Ort sind, wo es keine Straßen gibt, wir haben sowieso alles ausgeblendet schon. Aber natürlich waren wir davor in Island. Und in Island waren wir mit dem Van unterwegs. Und da bist du permanent gefordert. Noch dazu, wenn man eingeschneit wird, so wie wir, oder uns dann der Traktor rausziehen muss, da hast du immer Action. Mhm. Und wir haben gesagt, wir gehen in das Gegenteil. Dort gibt's nichts auf der Insel. Da gibt's weniger Aktivität zum Glück.
Und schon gar kein WLAN, ne?
Und ja, es hat eins gegeben, also schon, aber halt wirklich so, da musst du halt warten und geduldig sein. Es war dann in Afrika auch so, noch schlimmer. Aber das macht was, ja? Und aus einer Langeweile tut gut. Das sollten wir regelmäßig üben. Weil aus der Langeweile ist wie aus der Stille, da kommt die Idee, da kommt die Kreativität und du hast Gespräche, die so spannend sind, weil du ja dann in kürzer Zeit nichts mehr hast, über was du reden kannst. Mhm. Heißt, du redest nur über dich, deine Entwicklung, deine Wünsche, vielleicht nur Ziele, Träume, vielleicht Hürden, Blockaden. Du gehst ins Eingemachte.
Also ich stelle mir da jetzt 3 Menschen vor auf einer fast einsamen kleinen Insel. Ja. Da ist sonst nichts. Du hast ja, glaube ich, auch alle auf dieser Reise, glaube ich, du hast keine E-Mails angeschaut, Richtig. Du hast keine Podcasts gehört, du bist bewusst da von allen sozialen Medien fern gewesen. Mhm. Das war dir wichtig. Und dann ich würde mir vorstellen, dass man dann vielleicht möglicherweise zum Streiten beginnt, damit was los ist.
Also da gebe ich dir recht. Wir haben einen wahnsinnig heftigen Streit gehabt und das war genau dort. Aber nicht wegen dem, sondern weil wir vor der Reise natürlich voll Gas gegeben haben, dass sich das alles auch ausgeht. Und man hat gemerkt, wir haben Wochen gebraucht.
Du meinst jetzt finanziell, oder?
Ja. Das heißt, wir haben, und auch organisatorisch und Kind aus dem letzten Kindergartenjahr nehmen und waren schon ein paar Geschichten. Familie natürlich rundherum. Die waren zwar unterstützend, aber man hat so eine Spannung auch gemerkt. Einfach hauptsächlich beruflich. Und das hat ein paar Wochen gebraucht. Und Island war, wie gesagt, ein Abenteuer. Wir waren gefordert. Mein Mann war wirklich einmal um 5 Uhr in der Früh unterwegs und hat bei diesem Dorf überall angeklingelt, weil wir kein Wasser mehr hatten und eingeschneit waren. Also wir waren im Abenteuer. Mhm. Und dort auf der Insel hat sich alles beruhigt. Und das war aber ein ganz wichtiger Krach, weil dort gelöst haben wir den Krach, das darf ich sicher erzählen, ich hoffe, es ist okay für ihn, indem wir gesagt haben, was schätzen wir einander? Und das war quasi der Game Changer. Wir haben sie wirklich bei Sternenhebel quasi hingesetzt und gesagt, ich schätze das an dir, ich mag das an dir. Und das war so ein Game Changer.
Aber kann man das, wenn man so wütend ist? Also wenn ich streite, weiß ich nicht, ob mir da jetzt gerade das einfällt, was ich an meinen Partner schätze. Da würde ich, glaube ich, eher mal sagen, was mich alles stört. Ja.
Das geht uns allen gleich. Mhm. In dem Moment hat es funktioniert und das hat eine Weiche gelegt für die restliche Reise.
Ihr seid dann von dieser Insel nur nach Afrika?
Genau, wir waren dann nur 3 Monate in Afrika. Wir haben sie gedacht, ja, das machen wir 2 Wochen, weil wir haben gesagt, wir nehmen uns Challenges.
ganz kurz, das heißt, ihr habt die Reise nicht komplett geplant gehabt?
Gar nichts.
Oh.
Nur Island, quasi den Anflug und den Van. Alles andere war,
wenn das Visum... Auch die kleine Insel?
Nein, nein. 3 Tage davor entdeckt.
Also das ist mit Kind schon ein wirkliches Abenteuer, würde ich mal sagen. Also das, glaube ich, würden nicht viele so machen. Wir neigen ja alle so dazu, gerade bei Reisen, die sehr genau zu planen. Oder ich meine, das ist so wertvolle Zeit. Was ist, wenn wir die verschwenden? Da ist auch immer diese Angst dabei, oder? Jetzt habe ich 7 Monate Auszeit und die nicht genau geplant. Also
nein, planen ist da für uns das ganz Gegenteilige, weil... Wir sagen, wir kommen in diesen Flow, wenn wir Zeit haben. Ja? Und natürlich darf man sagen, wir haben ein Abenteurerkind. Also das fährt gern Bus, das fährt gern Zug, das schlaft überall. Das braucht nicht ein fixes Buch am Abend. Das ist wirklich flexibel, weil es gewohnt ist. Ja? Mhm. Und wir natürlich schon auf Stabilität schauen, also wir haben wirklich Routinen gesetzt und das haben wir auch auf der Insel entdeckt, wie jeder braucht, und deswegen hat es auch so gekracht, jeder braucht eine Morgenroutine für uns. Wir sind 2 Morgenmenschen und ich bin um 5 Uhr im Urlaub, kann man sagen, ja, jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden zu meiner Morgen-Yoga-Session, danach Meditation, ganz allein zurückgegangen, mein Mann und mein Sohn haben dabei Rätseln gelöst, haben dabei das Frühstück bestellt, da waren wir in so einer kleinen Unterkunft, da hat man keine Küche gehabt. Und dann war es ganz klar, mein Mann geht laufen. Und das auf einer Insel, die ja sehr klein ist. Das heißt, es war immer wieder so ein Winken, er hat uns immer wieder umrundet. Aber für ihn war es das Laufen. Und wie wir diese Routine eingestellt haben, hat es zum Fließen angefangen. Weil wir sind so Typen, wir machen diese Routine nicht, wenn man es muss, sondern wir leben das. Das ist eine Gewohnheit.
Weil es gut tut.
Richtig.
Aber ist dann das etwas, was man dann auch mit in den Alltag nimmt?
Ja.
Also das heißt, du machst das jetzt auch noch, deine Morgenmeditation, ja. Dein Mann geht laufen. Es ist bei uns ein bisschen ähnlich, nämlich lustigerweise. Ja. So dass jeder ein bisschen so das Gefühl hat, ich tue was für mich, damit ich dann halt auch wieder für einen anderen erträglich bin, sage ich jetzt mal.
Ja, und das ist ja auch, also Laufen kann ja auch meditativ sein. Ja, Laufen kann ja auch in die Stille führen. Also man kann sich super nach 30 Minuten Laufen irgendwo hinsetzen und einfach einsinken. Ja? Also das kann eine wunderschöne Erfahrung sein. Und es ist, glaube ich, eine sehr starke Emotionskontrolle. Sport wie Meditation wie Stille.
Und das habt ihr dann in Afrika und so weiter beibehalten? Und
Afrika war natürlich mit Laufen weniger. Also mein Mann hat es dort, wo es geklappt hat, gemacht. Aber wir waren natürlich über einen Monat in der Wildnis. Somit dort kannst du nur laufen, wenn eine Unterkunft eingezäunt ist. Ja, das heißt, das hatten wir einmal. Das
Wo war, genau wart ihr da in Afrika?
Also wir sind von Süden über den Osten bis in Norden ganz Südafrika quasi abgefahren. Also
mit dem Auto?
Mit dem Auto, genau. Und ich war dann ja, am Ende war dann so, okay, ich muss das Ganze noch ein bisschen vertiefen und habe mich dann ja auch in so eine intensive Fortbildung reingesetzt. Habe eine Woche quasi direkt im Busch eine Ranger-Fortbildung mitgemacht. Also die ganze würde ja ein Jahr dauern, aber man hat einen Teil mitmachen können. Und das war so quasi das i-Tüpfelchen von dieser intensiven Erfahrung. Und mein Sohn, wenn du um 4 Uhr in der Früh den aufwächst und sagst, wir haben heute einen Game Drive, der steht auf, zieht sich an, ohne Frühstück und ist bereit. Also der hat so eine Neugierde und es geht sicher nicht mit jedem Kind, aber ich glaube, es geht ganz viel. Und Reisen muss ja auch nicht im Ausland sein, muss auch nicht in gefährlichen Gegenden sein. Das kann auch in Österreich sein, das kann mit dem Fahrrad sein, das kann wandern sein. Also ich glaube, es geht mehr um das Wie und wie frei machen wir es.
Mhm. Aber da jetzt auch, also ihr habt ja 7 Monate eben Auszeit gehabt.
Ja.
Das heißt, nicht nur, dass es Geld kostet, sondern du verdienst in der Zeit natürlich auch nichts. Ja. Das geht sie aus oder hat man da schon sowas wie Existenzängste oder dass man sich denkt?
Es ist tief, also Ich kann dir jetzt ganz ehrlich sagen, dass die Frage nach was habt ihr erlebt nicht so häufig kommt wie ich könnte mir das aber nicht leisten. Mhm. Also das kommt viel öfter, die Reaktion. Und es ist natürlich die Kombination sehr fein, weil mein Mann hat ein Sabbatical beantragt. Der erste in der Firma. Das heißt, er hat einen gewissen Betrag einfach oder 2 Jahre verzichtet und dafür hat er sein Gehalt natürlich teilweise ausbezahlt bekommen. Und bei mir war es klar, wir haben uns 2 Jahre davor entschieden.
Das heißt, also eine lange Planung davor.
Genau.
Ja.
2 Jahre habe ich genau gewusst, was kann ich alles pausieren, welche Programme, welche Dinge und was kostet mir wirklich das Rohkonstrukt von meinem Unternehmen. Und wenn du das weißt, kannst du schauen, dass du auf das hinarbeitest. Ja, ich bin kein Typ, der sich mit Zahlen und Geld beschäftigt. Das würde mich eingrenzen. Ich bin so der Freiheitstyp. Alles kommt, alles ist gut. Aber es gibt ja da draußen auch sehr viele Zahlenmenschen, das ist auch wichtig. Und ich glaube...
Ist dein Mann ein Zahlenmensch?
Ja, ja, mein Mann ist ein
Ich frage das nämlich deshalb, weil ich glaube, bei uns ist es genauso. Sehr ähnlich, offensichtlich sehr ähnliches Konstellation. Ja. Ich glaube, dein Mann ist ja auch so ein Reisender, oder? Der war das auch früher schon, nämlich auch so wie meiner, der auch in Bolivien, China, überall war. Ja, das ist sehr, sehr spannend, ja.
Bolivien war eins seiner ersten Länder, ja. Na, und ich glaube, wenn wir...
Vielleicht kennen sie die auch, das würde mich nicht mehr wundern.
Ja, das könnte wirklich sein. Also ich glaube, die Frage ist eher, will ich es? Ja, und nicht so zu sehr kann ich es, sondern wie kann ich es schaffen? Weil ich weiß jetzt nicht, wer das Buch geschrieben hat, aber es gibt jemanden, der hat ein Buch geschrieben, Reisen ohne Geld. Und dann gibt es zum Beispiel Vipassana-Kurse auf der ganzen Welt, 10-tägige Schweigekurse, die sind gegen freie Spende. Ja, also es gibt ganz viele Dinge. Es gibt Reisen und Arbeit, ja, Work and Travel. Es gibt so viele Dinge und ich glaube, was man sich davor anschauen darf, ist, wo habe ich mir eine Bequemlichkeit gebaut? Wo habe ich mir einen Luxus aufgebaut? Brauche ich den? Kann ich vielleicht, also die billigste Unterkunft, in die wir 2010 gewohnt haben, wurde 2 Euro gekostet.
Pro Nacht.
Ja, pro Nacht. Zu zweit, ein Doppelzimmer. Das war halt nur, es ist schon ein Randl her, war Thailand. Auch das Essen dort war damals noch viel günstiger. Das heißt, wenn ich weiter weg reise, reise ich vielleicht in ein Land, das günstiger ist, kann ich mir, wie bei Island zum Beispiel, wir haben jeden Tag uns selbstständig versorgt in dem Van. Einmal waren wir essen. Das haben wir schnell aufgehört, weil eine Suppe dort 14 Euro kostet. Das lässt du dann recht lang, recht schnell. Und somit ist die Frage, koche ich mir dann selbst? Bin ich auf Selbstversorger? Wir sind Vegetarier, somit ist das natürlich auch viel kostengünstiger. Wir trinken beide keinen Kaffee, beide keinen Alkohol. Unser Sohn ist auch ein Wassertrinker. Das heißt, wir haben gewisse Basisbedürfnisse, wie dass wir immer irgendwann Soft haben müssen oder ich lebe ja sehr zuckerreduziert. Das heißt, wir haben viele Dinge reduziert, wo andere vielleicht viel ausgeben würden für einen jeden Tag ein Glas Rotwein oder einen Cocktail am Strand.
Ja, oder Kaffee, ja.
Oder Kaffee für uns. Ist das kein Verzicht, weil das ist in unserem Leben kein Teil, ja. Und ich glaube, wenn man sich mal zusammenrechnet in 10 Jahren, wie viel Fitnesscentergebühren man gezahlt hat, ja, oder wo man nie dort war, oder wo Familien wirklich 2 oder 3 Autos haben, oder, also eine Freundin von mir hat jetzt eine Zweitwohnung, und ich sag, überleg dir das nochmal.
Habe ich auch eine Zeit lang gehabt, 5 Jahre lang, und dann habe ich gemerkt, ich nutze sie nicht. Aber die Erfahrung war gut. Also, weil ich immer gedacht habe, wäre doch nett, wäre doch cool. Na, ich brauch's nicht, ja.
Natürlich haben wir hier in Österreich die meisten einen sehr hohen Standard. Ja? Und meine Freundin, die alleinerziehend ist, ja, die war jetzt auch einmal in Afrika, aber die hat wirklich 7 Jahre drauf gewartet. Ja? Aber sie hat es auch geschafft, weißt du? Und ich glaube, es geht auch um so ein bisschen Geduld. Was will ich wirklich? Und vielleicht nicht das Wochenende noch, ja, irgendwo hin für einen Kaffee und einen Kinobesuch, sondern vielleicht wirklich auf was Längeres, was nachhaltiger ist. Also ich glaube, da dürfen wir ein bisschen reflektieren und dann ist wahrscheinlich mehr möglich, als wir uns denken.
Und ich glaube, so wie du das Reisen auch beschreibst oder so wie ihr das machst, du merkst eigentlich, wie wenig du eigentlich brauchst. Und vielleicht auch sogar, dass weniger vielleicht sogar befreiender oder glücklicher ist. Was mich aber jetzt noch interessiert ist, wie ist dann das Zurückkommen? Wie geht's da dann wieder im Alltag? Weil da ist ja dann alles wieder ganz, ganz anders.
Also das war tough. Ja, für meinen Sohn war das ganz leicht. Ja, der hat noch einen Monat Kindergarten gehabt. Die haben den empfangen, die haben ein Fest extra für ihn verschoben. Das war ein Highlight.
Darf ich da ganz kurz auch noch nachfragen, weil das hat mich auch interessiert, wenn der da 7 Monate quasi mit euch unterwegs ist, sind dem Kinder nicht abgegangen?
Na, das war uns sehr wichtig, dass wir schauen, also sobald irgendwo ein Kind war, haben wir sofort connected. Und er ist wirklich einer, der an einem Spielplatz, wo er der Einzige mit heller Haut, mit blauen Augen, mit blonden Haaren ist, ohne dass er eine Sprache versteht, der reingehen kann, keinen Unterschied macht und einfach probiert, sie mit Händen und Füßen zu verständigen. Da haben uns die Kinder was voraus. Also das Zurückkommen war für meinen Mann sehr gut strukturiert. Der hat 1 Monat sich noch länger freigenommen, also der hat 8 Monate gehabt und hat dann so eine Woche, bevor es losgegangen ist, sie so ein bisschen eingegroovt in der Arbeit und sie gut briefen lassen. Es hat super funktioniert. Mir ist es schwer gefallen.
Was ist da am meisten abgegangen oder warum war es schwer?
Für mich war es schwer, weil ich komme von Afrika, wo alles unberührte Natur ist, wo ich richtig so eine Naturverbundenheit gespürt habe. Und ich war wirklich 1 Monat lang trainiert auf Bewegung. Also wo bewegt sich ein Vogel, wo bewegt sich eine Ameise, wo bewegt sich ein Löwe? Also ich war trainiert auf Schauen, so peripheres Sehen. Dann hat sie plötzlich nichts mehr bewegt.
Bei uns bewegt sie ständig was, Autos, Straßenbahnen.
Ich wohne am Rand und da ist ein Feld, umgeben von Feldern quasi. Gibt es hin und wieder ein paar Rehe, aber es war so, das hat mich wirklich tagelang, habe ich das Gefühl gehabt, da bewegt sich ein Ozean vor meiner Haustür. Ich habe diese Bewegung, ist mir optisch abgegangen und auch diese andersartige Natur ist mir abgegangen. Ich war dann viel draußen, viel im Freien. Und dann habe ich langsam mit Coaching begonnen, ganz sanft. Es hat mir irre Spaß gemacht. Aber ich habe viel, also ich habe sicher ein halbes Jahr gebraucht, mindestens, um diese Ordnung, dieses Social Media wieder starten, es war für mich schwierig.
Es war schwierig, sagst du, und trotzdem würdest du es wahrscheinlich jederzeit wieder machen, genau
auf
so,
alle
oder?
Fälle. Ja,
und auch jedem empfehlen und auch jeder Familie wahrscheinlich, was ich da so raushöre.
Ja, weil du sehr reflektierst, wenn du unterwegs bist. Natürlich ohne Social Media und ohne Anrufe und ohne E-Mails bist du sehr eingeschweißt. Du kommst auch als ein starkes Team zurück, wenn du es schaffst, zurückzukommen gemeinsam. Ja,
dann gibt's ist nicht gesagt, ne?
Ja, es gibt im Leben keine Garantie, auch nach 8 Monaten Reisen nicht. Und somit ist dann die Frage, wie baust du dieses Konstrukt wieder neu? Ja? Und wir haben natürlich vorher schon gewisse Regeln gehabt, wie unsere Handys liegen auf einem ganz großen Kasten. Und immer nur in 2 Räumen oder so. Das heißt, wir haben gewisse Räume, also in der Küche liegt bei uns nichts und der Laptop wird am Abend in die Lade geschoben. Das ist bei uns vorher schon da gewesen und wir wären kurz in die Falle getappt, dass das voll Einzug erhält. Dann haben wir uns wieder gebremst. Also es war ein Try and Error.
Und ein halbes Jahr, sagst du, das braucht.
Ja.
Ich finde, bei mir ist es immer so, gut, das kann man jetzt natürlich nicht ganz vergleichen, aber selbst wenn ich länger weg bin, ich freue mich dann immer unheimlich auf zu Hause und denke mir, eigentlich eher, bei mir ist es immer umgekehrt, wenn man denkt, es ist so toll, der Urlaub war oder auch vielleicht die Reise, ja. Aber zu Hause fühle ich mich fast noch wohler, weil, ich weiß nicht warum, weil ich auch jemand bin, der diese Annehmlichkeiten eben wie Kaffee oder so schon sehr schätzt und mag und weil ich auch immer finde, man nimmt eben von so einer Reise oder von so einem Urlaub so viel mit, das ist ja dann nicht weg.
Richtig.
Von dem zehrt man ja auch noch sehr lang.
Also ich kann das sehr gut verstehen, also ich kenne viele, die so das fühlen und wahrnehmen, meine Eltern dann zum Beispiel auch so. Was ich mir wirklich gefreut hat beim Zurückkommen, waren so die Freundinnen, die Eltern, so diese innigen Beziehungen. Das hat mir richtig Es hat mir sicher nicht gefehlt, also das ganz sicher nicht, wenn ich weg bin, bin ich weg, dort wo ich bin. Aber das war schön, die ersten Treffen so intensiv zu erleben, weil es was ganz was Besonderes ist, wenn man sie zum ersten Mal wieder sieht. Mhm. Ja. Und ja, jetzt erzähle ich halt was, was nun niemand weiß. Wir haben die Reise kurz unterbrochen. Ja, auf dieser Insel gab es eben eine Nachricht, dass die Großmutter eben gegangen ist. Mhm. Und so war für mich klar, am nächsten Tag waren wir im Flugzeug. War dann genau über Weihnachten waren wir eben kurz da für 4-5 Tage. Dann sind wir wieder auf die Insel. Man hat gesagt, wir sind hier noch nicht fertig. Und das, also ich bin zwar weg, wenn ich weg bin, aber wenn mich wer braucht, dann bin ich nicht weg, dann bin ich da. Und das hat auch überhaupt keine Störung gemacht in der Reise, weil wir gesagt haben, wir kommen zurück ohne Auto. Wir haben ja alles abgemeldet gehabt, das heißt, wir reisen. Wir sind einmal sogar durch Wien gegangen, wie Touristen. Ja, so. Also wir haben gesagt, wenn wir zurückkommen, dann sind wir eben für gewisse Personen da, sehen es aber als Reiseteil. Das hat gut geklappt.
Ich finde das auch insofern beruhigend, weil ich glaube, das kann schon noch ein Grund sein, weshalb man vielleicht so eine große Reise nicht antritt. Könnte was mit den Eltern sein, könnte was mit einem Verwandten sein. Und selbst da gibt es Wege, genau, die Reise trotzdem weiterzuführen und trotzdem da zu sein, wenn es notwendig ist. Ja.
Genau. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass wir da nachhaltiger werden und mehr Möglichkeiten schaffen, auch längere Zugreisen zu schaffen, dass wir für uns dort, da hat es nur die Möglichkeit gegeben eines Fluges, sonst ist man nicht weggekommen. Mhm. Ja. Also ich hoffe, dass sich da auch noch ein bisschen was tut. In der Technologie drücken wir uns die Daumen.
Sehr, sehr spannend. Nicole, ich möchte noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen, weil in unserer Juni-Ausgabe schreibst du über Selbstführung. Erstens einmal, was verstehst du darunter? Und es ist ja eine sehr anstrebenswerte Kompetenz. Und wie können wir die stärken? Und hat das auch was mit Stille zu tun?
Ja, also ich starte das eigentlich immer aus der Stille heraus. Also für mich ist Selbstführung so ein bisschen mich austricksen. Ja, weil ich würde ja permanent geführt werden.
Was verstehst du überhaupt unter Selbstführung? Was ist das für dich? Sowas wie Disziplin habe ich ein bisschen rausgelesen,
ja,
oder?
Mhm. Also Disziplin in liebevoller Form. Mhm. Ja, das heißt, als erstes ist für mich immer eine Reflexion und da gehört die Stille für mich dazu. Das heißt, was will ich denn? Ohne was will ich? Wo stehe ich? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Kann man keine Selbstführung starten. Ja, das heißt, es ist immer so, was ist gerade da und wo ist das Ziel, ja? Und Ziel im Sinne von, wo zieht's mich mit dem Herzen hin, ja? Nicht mit dem Verstand, ja? Nicht mit, okay, ich möchte noch ein 5. Coaching in der Woche da mehr und da vielleicht noch ein 7. und dann noch das. Nein, wo geht mein Herzenswunsch hin?
Also, das nicht vom Außen bestimmte, sondern das, was in mir drinnen ist und gelebt werden will vielleicht, ja?
Genau. Die Esoteriker würden sagen, sie fragt sich nach ihrer Berufung oder ihrer Bestimmung, ja? Könnte man vielleicht so sagen, dass ich da einfach reingehe und mir viele Fragen stelle? Das ist als Coach natürlich sehr leicht, viele Fragen zu stellen, auf das ist man trainiert. Und dann gehe ich natürlich schon in eine Art Vision, also ich habe eine große Vision und dann baue ich mir kleine Ziele. Also da gibt es ja einen Podcast von der Brené Brown mit der Oprah Winfrey, wo sie ihn fragt, wie sie das alles unter den Hut kriegt, ihre verschiedenen Rollen, und sie sagt immer, does it serve my big picture? Mhm. Und ich habe so ein Big Picture für mich gesetzt und ich schaue mir, ob mein Leben danach hingeht. Also das ist so die Führung, ist mein großes Bild.
Wie oft fragst du dich das täglich, einmal in der Woche?
Also ich würde schon sagen wöchentlich.
Mhm. Ja, dann nimmst du Zeit für diese Frage in der Meditation oder nachher? Oder wie findet man da Zugang am besten zu diesen Antworten? Weil die Fragen sind ja unheimlich spannend. Also das ist ja, sollte sich ja jeder fragen eigentlich.
Bei mir ist es automatisiert. Mhm. Ja, das heißt, bei mir ist das wirklich so ein Automatismus. Aber wenn jetzt jemand anfängt damit, dann ist natürlich Journaling ein super Tipp, ja. Und dann sind natürlich auch so, einfach einmal in der Woche mal starten, ja, einen gewissen Zeitpunkt, dann zum Beispiel, das kann der Sonntagvormittag sein, nach der langen Laufrunde oder nach dem extra ausgedehnten Yoga oder dem langen Morgenkaffee, was man halt zu Hause als Ritual hat, und da das ankoppeln. Ja, angekoppelt geht's immer leicht. Entspannung, ein Genuss und dann sich Fragen stellen und dann kommt das Allerwichtigste, aufhören, loslassen. Also nicht weitermachen, sondern einfach das mal sammeln, das mal runterschreiben. Schreiben ist überhaupt sehr gut.
Weil sonst die Gefahr besteht, dass man es zerdenkt oder da gar nicht mehr rauskommt.
Dann schaltet sich ja der Verstand ein und dann kommt so diese negative Disziplin. Das muss ich jetzt, das brauche ich jetzt. Und dann kommt das Ego dazu.
Wieder das vom Außen eigentlich, oder?
Wieder vom Außen. Okay. Also ich lasse das dann sehr fließen und lasse das dann sehr viel Raum. Und ich habe dann eine riesen Vision Board zu Hause, so wirklich 2 x 2 Meter, so eine Glaswand. Und dort kommt halt dann irgendwann, wenn es sich richtig stark anfühlt, kommt halt das Wort drauf.
Und du hast offensichtlich ein sehr klares Bild von dir, wo du hin willst. Seit wann machst du das?
Also ich würde sagen, das hat sich natürlich durch die Coaching-Ausbildung verstärkt, ja, und durchs Meditieren sehr viel verstärkt. Also das ist sicher mit dem Hand in Hand gegangen. Ganz bewusst ist es mir geworden. Wir haben ein Haus gesucht, ja. Und es ist jetzt auch schon wieder 7, 8 Jahre her. Und wir wollten immer wohnen, wir haben sich gedacht, das wird sich nicht ausgehen und so. Und dann irgendwann sind wir mal so in unserer 40 Quadratmeter Wohnung gesessen und haben gesagt, jetzt zeichnen wir uns mal ein Haus, mit dem haben wir uns so nie beschäftigt. Ja, ich als Techniker, ja, theoretisch. Und habe quasi mit dem Bleistift eine grobe Skizze zeichnen, so quasi. Und auch, wie weit hätte ich das gern? Von einem Kindergarten entfernt, von einem Wald, von einer Schule, von einem Wasser. Und das ist dann irgendwo so gelegen, der Zettel. Und dann vergeht natürlich Zeit. Und so ein Dreiviertel des Jahr später haben wir diesen Rohbau gefunden. Und beim Übersiedeln finde ich den Zettel. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Und da ist der Groschen gefallen, dass ich was tue, ohne dass ich das, also ich habe was visualisiert in einem entspannten Zustand, was ein Wunschbild für mich wäre. Und dann habe ich es losgelassen. Wahrscheinlich habe ich es unterbewusst permanent auf diesem Stapel gefühlt, gewusst. Und wir haben sie genau das gesucht.
Das ist ja genau das, was eigentlich manifestieren ist, oder?
Ja, nur manifestieren kann man auch zwanghaft, zu gewaltvoll fast zu sagen. Ja. Also ich glaube...
Verkrampft dann schon fast.
Ja, und ich bin nicht der Typ, also ich würde mir jetzt nicht... Weiß ich nicht, was da diese Welle gerade ist in der Coaching-Welt. Man braucht 10.000 im Monat oder so. Das ist nicht, da habe ich keinen Antrieb. Ich brauche immer ein Gefühl, ein Bild, eine Emotion. Das muss einen Sinn haben für mich. Ich bin so der Sinntyp, ja. Und ich wüsste jetzt nicht, also das müsste wirklich was Sinnvolles sein. Und einen Wohnraum für eine Familie, die sich ein Kind wünscht, zu schaffen, das war was Sinnvolles. Deswegen hat es anscheinend gepasst. Und alles, was ich bisher auf die Vision Board geschrieben hat, ist eingetreten.
Das ist verblüffend, erstaunlich.
Aber mit Zeit dazwischen.
Mit Zeit dazwischen. Ich finde, das war jetzt meine Frage eben, ob du jetzt das, was du oder wie du sein willst, ob du dir das gedacht hast und ob du das mehr oder weniger, ob du dem sehr nahe bist oder schon erreicht hast.
Na,
bist du die Version deines Vision Boards sozusagen?
Also auf der Vision Board habe ich immer den nächsten Schritt, ja, oder die nächsten 2 Schritte drauf. Ich bin noch nicht dort, wo ich sein will. Also ich glaube, das ist...
Und du bist auf dem Weg dorthin.
Ja, genau, das ist der Punkt. Ich glaube, dass ich bis zum Ende gar nicht sein werde. Ja, weil das ist ja... Dann würde ich ja aufhören, mich so liebevoll anzustupsen.
Aber glaubst du, dass es wichtig ist, dass jeder für sich so ein Bild kreiert, das er gerne sein möchte? Oder dass man einfach sagt, ja, ich lasse das jetzt auf mich zukommen, irgendwie werde ich mich schon entwickeln?
Also ich glaube, dass beides funktioniert. Die Frage ist nur, was hilft mir, damit ich mich da nicht rausschummle und bequem werde und einfach immer irgendwie so leger werde. Ja, weil
da sind wir wieder bei der Selbstführung.
Da sind wir bei der Selbstführung. Mhm. Weil ich zum Beispiel, das Ende meiner Morgenroutine ist kalt duschen. Das mache ich ungern. Ja.
Aber ich mache es übrigens auch.
Das ist spannend.
Ja, es ist wirklich spannend. Ja.
Und das mache ich nicht gern. Aber ich weiß, das gibt mir diesen Drive für den Tag. Und bei der Meditation gibt es einen Satz, den ich in jedem Retreat sage. Ist diese Meditation oder diese stille Übung nicht dein Freund, deine Freundin, dann ist sie dein Lehrer, deine Lehrerin. Weil ich kann mich challengen in einer sanften Art und Weise und daran reifen. Wenn ich immer jeder Challenge aus dem Weg gehe, also wir sind als Kinder ja auch nicht sitzen geblieben, nachdem wir das erste Mal hingefallen sind. Wir haben so einen Wunsch, wieder was zu probieren, ein Stückchen mehr, in einem sicheren Rahmen. Und ich glaube, wenn wir uns die Challenges in einem guten, sicheren Rahmen setzen, dann ist das eine sehr gute Idee.
Das gefällt mir so gut. Also das ist so schön auch beschrieben. Jetzt sind wir mit der Zeit echt voll drüber, aber ich muss noch auf das zu sprechen kommen, weil du eben gerade auch von Visionen gesprochen hast. Lass uns wirklich zum Schluss noch ganz kurz über deine Begegnungen mit Nipun Mehta sprechen. Ja, vielleicht ganz kurz, man bezeichnet ihn ja als einen der inspirierendsten Persönlichkeiten weltweit. Er war, wie gesagt, Berater von Barack Obama. Welchen Eindruck durftest du von ihm gewinnen? Wie hat er dich inspiriert? Und was hat das alles mit dem Geben zu tun? Er ist ja der klassische Gebermensch und sagt, gebt aus vollem Herzen und revolutioniert damit eigentlich auch das Wirtschaftssystem, oder?
Genau. Und was bei ihm sehr spannend ist, er lebt das, was er sagt. Und das spürt man in jeder Phase, in jedem Moment. Also der ist schon sehr weit dort, wo er hin will. Und das spürt man. Also ich habe ihn kennengelernt aus in einem Meditationskreis, den er geführt hat. Ich habe ihn schon auf der Bühne gesehen, bei großen Keynotes. Ich habe ihn bei Retreat-Tagen gesehen, habe teilweise auch mitorganisiert, also habe ihn da onstage und backstage gesehen. Ich habe ihn interviewt, ich habe ihn ganz privat gesehen und ich habe ihn jetzt auch 11 Tage in Indien gesehen, bei diesem großen 11-tägigen Retreat. Und es ist einer der beeindruckendsten und echtesten und wachesten und weisesten Menschen, die ich je getroffen habe. Also ich habe den Dalai Lama als freiwillige Helferin mal für 3-4 Tage bei seiner Tour begleitet. Ich habe auch schon diese coole Nonne Tenzin Palmo kennengelernt. Also ich habe wirklich schon in meinem Leben sehr viele coole Leute treffen dürfen, Bekannte wie ganz Unbekannte. Und was mir bei ihm so gefällt, ist, dass man ganz nah an ihn rankommt, dass da keine Distanz gibt. Und ich habe eben, weil er hatte diesen Satz, don't be a leader, also be a ladder. Ja, dass man eine Leiter sein soll, sich gegenseitig mitnehmen soll, immer andere mitdenken soll. Und ich habe ihm nach Indien mitgebracht, eine kleine Holzleiter. Und er hat sich so gefreut, er hat sich so verstanden gefühlt. Und diese Freude drückt er aus. 3 Sekunden später dreht er sich um, sieht eine Frau, die freiwillig geholfen hat bei dem Retreat, geht hin und sagt, du hast diese Woche so eine Arbeit geleistet. Du bist für mich eine, you are a leader, und übergibt dir das. Er ist ein Geber durch und durch.
Das ist, ich habe Gänsehaut, Nicole. Ich habe echt Gänsehaut. Das ist so etwas Schönes. Ja? Und der gibt da mit vollem Herzen und damit auch seine Energie.
Genau.
Das ist natürlich toll, wenn man so jemanden begegnet. Und ich nehme mal an, das inspiriert dich im Alltag nachhaltig.
Vor allem, was ich immer groß mitgenommen habe, ist die Leute wirklich, die vielleicht ganz auf einer anderen Ebene im Leben stehen, ja, die in Indien dort betteln, die ohne Zuhause sind, wirklich in die Augen zu schauen. Weil der Umgang von ihm und dem Team mit Menschen, die auf der Straße leben oder die man zufällig trifft, wo man einfach merkt, denen geht's gerade nicht gut, ganz auf einem anderen Level wie man selber, wenn es einem nicht gut geht, ja. der Umgang mit diesen Leuten, diese Wertschätzung, diese Liebe, ohne dass man da jemanden was überstülpt. Ja, weil geben kann ja ein Überstülpen auch sein, sondern das kommt ganz von einer herzvollen Ebene. Also ich habe sowas noch nicht gesehen.
Ja, und vor allem das Geben jetzt nicht nur von Materiellem, sondern offensichtlich von Energie, von positiven Schwingungen, was auch immer das
ist. Also wir waren dort in diesen Tagen vor dem Retreat, waren wir in einem Dorf. Also Dorf kann man es eigentlich gar nicht bezeichnen. Das waren 5, 6 Hütten, die hatten 20, 30 Ziegen, das war's. Ja. Ein Bett für die ganze Familie, so wie man sich es halt klassisch vorstellt, wenn man halt wirklich nichts hat und noch dazu illegal in einem Land lebt. So. Und dort waren wir zum Essen geladen. Und dann am Ende hat natürlich keiner gewusst, wie, was er zurückgeben soll. Also du wirst geladen, du wirst verköstigt, die haben aber nichts. Und dann hat sein Team einen Circle gebildet und hat gesagt, wer möchte für diese Familie ein Lied singen? Wir hatten natürlich Sänger mit dabei. Das heißt, da ist was entstanden. Und der Abschluss war, indem jeder die Möglichkeit hatte, etwas Positives laut auszusprechen. Es haben über diese Dame, die da alleinerziehend lebt, die haben wir wirklich zu Tränen gerührt, was wir in diesen paar Stunden an ihr für Qualitäten entdeckt haben, um das auszusprechen. Also wir haben mit Worten gegeben. Ja, der erste Gedanke war, naja, da kann man ja kein Geld geben, ne? Also das wäre Frechheit. Das wäre unser erstlicher, festlicher Gedanke. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und das zeigt ja.
Mit Worten geben. Nicole, ich lasse das jetzt einfach so stehen, weil das einfach so ein schönes Schlusswort ist. Da sickert jetzt noch ganz viel nach. Vielen, vielen Dank für deine so offenen, klugen Einsichten, die du gerade mit uns geteilt hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen geht's genauso wie mir. Da sickert, wie gesagt, vieles nach. Vielleicht auch mal eine zweite Folge. Nicole, du hast so viel zu erzählen. Ein reiches, volles, schönes Leben. Ja, in der neuen Ausgabe von Woman Balance gibt's wieder einen wunderbaren Gastartikel von dir. Die Ausgabe erscheint am 13. Juni, ist im Abo erhältlich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis bald und auf Wiederhören.
Tschüss.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.